Jungfernfahrt mit einem U-Boot. Ich fahre viel öffentlichen Nahverkehr, aber ein U-Boot war jetzt noch nie dabei.
Und da kommt er schon. Er nimmt elegant die Luke. Links, rechts, links. A la Bonheur macht er das.
Hier sind die Suiten. Alter Falter.
Ich freue mich sehr auf den wundervollen Fußballkommentator und Menschen Marcel Reif.
So, Ei-Ei-Kapitän, grüße und melde mich zum Dienst.
Hat er schon mal gefoult?
Wann hat er sich nachts aus dem Schlafzimmer gestohlen? Und wer bemitleidet ihn?
War kürzlich auf der Queen Mary 2, da war das irgendwie anders. Ei-Ei-Captain, melde mich.
Sie sehen genauso aus, wie ich sie in Erinnerung habe.
Nach der sechsten Luke sehe ich nicht so aus.
Sie haben auch den schönen Sitz hier.
Das ist fest.
Das ist alles fest. Sehr fest.
Sehr fest.
Ich habe leider keinen engeren Ort gefunden. So, Sie dürfen, das ist Ihr Sitz hier.
Aha. So,
da können sich voll austoben. Wenn Sie die Sendung schon mal gesehen haben.
Ich habe sie schon mal gesehen.
Dann wissen Sie, dass die erste Frage ist, ob Sie gedient haben.
Ich habe nicht gedient.
Haben Sie nicht?
Nein, ich habe nicht gedient, weil ich der einzige Sohn eines Holocaust-Überlebenden war und bin. Und hatte aber schon die Einberufung nach Landsberg am Lech. Und dann hat aber mein Vater erfahren, wenn das dein einziger Sohn ist,
muss er nicht.
Musst du in Deutschland nicht dienen.
Und Sie wollten dann aber auch nicht?
Meine militaristischen Neigungen waren immer unterentwickelt.
Sehr gut. Einige wollen ja unbedingt.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das brauchst du auch. Also hör auf, ich mache das nicht klein, aber habe es nie zu Ende gedacht, möchte es aber auch nicht immer.
Das ist anfangen. Eine schöne Kulisse, aber ich könnte mir nicht vorstellen,
also das
hier
schon mal gar nicht.
Also
das
unter Wasser irgendwo hinzufahren. Und das wäre nicht. Wobei so als sehr hoher Offizier schon.
Weil die Uniform gut aussieht.
Und das habe ich. Das, Landgang. Richtig. Die schicken Sachen. Hätten Sie auch gemacht.
Ja, pass auf, ernsthaft. Ich, als es dann hieß, du musst, habe ich gesagt, aber dann zur Marine. Weil fand, wenn ich dann nach. Da habe ich in Heidelberg gelebt, wenn ich dann nach Hause komme mit dieser Klappe, mit Blau und Weiß und tralala, wahrscheinlich ist das totaler Schwachsinn. Und dann dachten die, ja, könnten wir uns auch vorstellen, auf der Ostsee schippern, weil ich ein bisschen Polnisch noch kann, polnischen Funk abhören, damals war Kalter Krieg. Aber 3 Jahre verpflichten. So. Und da hat die Uniform da schlagartig an Attraktivität verloren.
Und dann ganz anderen Weg eingeschlagen. Wollten Sie denn Journalist werden? War das so eine Sache, die...
Ja. Journalist wollte ich werden. Journalist schon, aber nicht Sportjournalist. Ich wollte politischer Journalist werden, bin es dann auch geworden und war lange Jahre bei auch im Studio London dann fürs ZDF und bin erst 84 dann zum Sport.
War eine aufregende Zeit als politischer Journalist, stelle ich mir vor, ne?
Das war eine spannende Zeit. Also ich hatte in London hatte ich den Bürgerkrieg in Nordirland auf seinem Höhepunkt. Ich hatte den Falklandkrieg, ich hatte viele Dinge. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ich wollte Sport überhaupt nichts machen, weil das war Hobby. Und das sollte es auch bleiben. Aber dann haben sich Dinge nicht so entwickelt, wie es mir gefällt. Und dann wurde ich zickig und beleidigt.
Und dann haben Sie das einfach im Sportjournalismus weitergemacht als Kommentator. Zickig und beleidigt die ganze Zeit. Ich habe Sie
mein
gerne
Sohn
gehört.
Hat mir das. Ja, danke schön.
Ich war ja einig, ich gehöre zu Ihren Fans.
Mein erwachsener Sohn, der mein bester Freund und Kritiker, da, schon damals immer, der hörte und bei Halbzeit gab es dann kurz einen Anruf, Rückruf. Und dann sagte er, wenn dir das heute wieder so wenig Spaß macht und so wenig Freude, dann such dir doch irgendeinen anderen Job. Ehrlich, du bist unerträglich lärmoyant und beleidigt, weil das Spiel offensichtlich wieder nicht dein Ding ist. Das hat mir immer sehr geholfen, weil... Und das habe ich mir dann irgendwann abgewöhnt. Ich sage, pass auf, jetzt, es ist nicht jedes Mal Champions League Finale und jetzt ist mal normal.
Wann haben Sie sich das denn, ich kann mich an kein Spiel, was Sie kommentiert haben, erinnern, wo Sie sich das abgewöhnt haben. Wann denn?
Das Letzte
oder was?
Das Lamoyante. Das Lamoyante. Also dieses wirklich, wo man, möglicherweise hat man so noch mehr reingehört und rausgehört, weil er mich zu gut kennt, dieses Beleidigtsein. So, dass die Herrschaften genügen wieder mal nicht meinen
Er wäre lieber in London und würde was anderes machen.
Ja, meine hohen Ansprüche.
Aber ich meine, also Sportjournalist und dann zu kommentieren, das machen
wollte
wir
ich nicht. Wollte ich nicht. Kommentieren wollte ich nicht. Wenn schon Sportjournalist, dann schöne Filme machen. Brasilien, Jugendarbeit an der Copacabana, 3 Wochen und so. Das war so.
Oh Gott, sind Sie denn rückblickend zufrieden mit Ihrem Leben dann?
Aber sowas von.
Sie haben es ja ganz schön lange gemacht.
Aber sowas von.
Würden Sie denn, wenn Sie heute auf Fußball gucken, es hat sich ja schon viel verändert.
Schauen Sie, aber darf ich Ihnen das als älterer Mensch, es
ist
alles verändert
sich ja.
Irgendwann. Also deswegen, man setzt, es ist immer gefährlich, irgendwo den Anker geworfen zu haben und immer wieder dann dahin zu kommen und zu sagen, wieso sind die weitergefahren, weil sie weitergefahren sind.
Würden Sie gerne ewig leben?
Ich lebe sehr, sehr gerne. Aber da ich weiß, dass ich nicht ewig leben werde, würde ich mir das jetzige gute, freudvolle, lustvolle Leben vergällen, wenn ich ständig vor Augen hätte, ich würde jetzt gern ewig leben, aber es wird es wohl nicht werden. Also ich glaube nicht daran. Ich werde älter werden. Meine Frau ist Ärztin, die sagt, du wirst anständig, du ernährst dich anständig, du hast
das ja, soll es trotzdem, wir sind... Ja. Oder auf sowjetischen Stahl, weiß ich lieber. Vielleicht bringt das ja auch Glück.
Nein, ich achte ein bisschen auf die Dinge, aber auch nicht irgendwie wie hysterisch. Und nein, wenn es rum ist, ist es rum. Ich versuche ihm jetzt zu leben. Das ist so banal, dass es schon wehtut. Aber ich versuche ihm jetzt zu leben und die Dinge, die mir jetzt gegeben sind, nicht sämtliche Luken zu durchkriechen, also wie jetzt, sondern mal 2 Luken inzwischen wegzulassen. Aber es geht immer noch und macht Spaß.
Aber ich finde, dass im Jetztleben ist, wenn wir jetzt mal so auf die politische Landschaft schauen und auf die fehlenden Antworten, wir sind
gab in, doch jetzt Antworten.
Unbefriedigende Antworten. Schauen Sie sich das überhaupt an? Mhm. Oder sagen Sie, nee. Ich kann sowieso nichts dran verändern, es ist sowieso egal, es ist wie es ist, nach diesen Zeiten kommen auch andere Zeiten.
Wenn ich schon, nicht weil ich so toll bin, sondern als ehemaliger politischer Journalist sagen würde, ach wissen Sie, ich kann ja eh nichts ändern. Dann Demokratie ist Herrschaft des Volkes. Also ich regiere ja mit, wenn ich wähle. Ich war mal 3 Tage in Nordkorea.
Oh.
Auf Einladung
der
nordkoreanischen, jedenfalls ich bin so eine Non-Government.
Also Sie waren tatsächlich eingeladen. Also Sie
ja,
sind
ja,
nicht
sollte,
als Touristin gefahren.
Ich sollte jungen Kommentatoren, Fernseh und Radio, die den Spagat zwischen Information und Emotion nahebringen.
Sport?
Sport.
Da hat man Sie ausgesucht.
Ja. Hier von der
ich wusste immer, dass die fortschrittlich und mutig sind. Oder Satiriker.
Als ich das gefragt wurde von einem Kollegen, Deutschen, warum erzähle ich das? Weil ich auf Ihre Frage davor zurückkomme. Da habe ich gelernt, was Demokratie, Freiheit, das sind immer so fast esoterische Begriffe, Freiheit. Also, wir steigen nachher hier aus, dann können wir hingehen, wo wir wollen. Als ich nach 3 Tagen wieder ins Flugzeug gestiegen bin und wir sind hoch im Steigflug durch, wusste ich, was Freiheit und persönliches Glück heißt. Weil ich da gesehen habe, wie Menschen zu Ameisen werden und so gehalten werden. Und auch das Schlimmste war mit so jüngeren, wir hatten so 2 Aufpasser, 2 junge Menschen, eine junge Frau, ein junger Mann. Und dann habe ich auch welche getroffen, die Deutsch sprachen, weil sie in Leipzig damals, Leipzig oder Dresden studiert hat. Und du dachtest immer so wie früher mit DDR-Kollegen. Da konntest du immer reden und dann kam aber der Moment, wo wir uns zugezwinkert haben und die gesagt haben, hör auf, frag nicht weiter, was soll ich dir erzählen? Du weißt doch, jetzt lass es gut sein. Man wusste, aber da war wenigstens ein bisschen Ironie drin. Da
gar nichts.
Tödlicher Ernst. Junge Menschen, die dich angucken und sagen, die dich bemitleiden und sagen, dass du nicht das Glück hast in dieser Volksrepublik.
Meinen die das so?
Ja.
Also tatsächlich?
Bin ich überzeugt von. Das ist gehirngewaschen bis zum geht nicht mehr. Das meinte ich, das ist nicht mehr lustig. Das gab nicht einen Moment, wo jemand gesagt hat, ach, ich hört niemand zu, ich könnte dir jetzt was sagen, aber ich sag's nicht. Oder hör, lass uns aufhören an der Stelle, wir kommen nicht weiter. Ich bleib hier, du gehst todernst. Und das war das mit Erschütterndste, diese junge Generation. Und deswegen glaube ich auch, dass das Regime gar nicht Angst hat, Krieg mit USA und sowas. Das wird es hoffentlich nicht geben, hoffentlich. spinnt, verliert da nicht jemand den Verstand, sondern dass sie Angst haben vor VHS-Kassetten und vor.
Dass sie was sehen.
Dass die Dinge sehen und sagen, sag mal.
Was ist denn da?
Das ist ja doch nicht so. Es gibt ja noch was anderes. Könnte ich, also wirklich, das ist. Nicht stundenlang, lassen Sie sich stundenlang weitermachen, nur ernsthaft. Es ist, dort habe ich gelernt, dass ich nie auf die Idee kommen würde, hier in diesem Lande als normaler Mensch zu sagen, ach, ich kann ja doch nichts ändern, ist doch egal. Das habe ich immer noch den Optimismus. Ich kann, wenn ich mich hier kümmere und engagiere, mit nicht jeden Tag, sonst wäre ich ja in die Politik gegangen, aber nach meinen Möglichkeiten und zumindest bei Wahlen und zumindest, wenn ich gefragt werde.
Aber es ist schon schwierig. Also ich meine, ja. Wenn wir uns...
Demokratie ist sauschwierig.
Demokratie ist sauschwierig.
Meine Frau war mal 8 Monate Ministerin in Bayern. Mhm. Und die ist kuriert und das System hat sie auch ausgespuckt.
Sie möchte nicht mehr.
Nein, die ist dann wieder auf ihre... Wie sie sagt, immer Planstelle in der Klinik gegangen und ist Ärztin und ist begeistert. Aber die wollte, als sie gefragt wurde, hat sie gesagt, aber dann will ich auch was bewegen. Und das hat mich am meisten enttäuscht. Diese Beharrungskräfte in so einem System, die dann, Moment, junge Frau, nicht in dem Tempo. Erst müssen wir die Fraktion fragen und dann müssen wir das. Und dann plötzlich verflusert das so ganz. Und das ist, vielleicht muss Politik auch klar sein, klarer und entkrampfter. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls bin ich noch nicht so verzweifelt, dass ich sage, egal.
Was hatten Sie für eine Kindheit?
Eine sehr, sehr schöne, entspannte, glückliche Kindheit. Mit viel Abenteuer. Polen, Israel, Kaiserslautern, Heidelberg, Mainz. Also ich bin, und Eltern, die sich gekümmert haben. Und mein Vater war ein toller Typ.
Und diese ganzen Sprachen?
Das war nicht so schön. Das ist der einzige Fleck in meinem Leben, der wirklich auch, das würde ich schon mit traumatisiert.
Tatsächlich?
Ja.
Warum?
Weil ich, bei mir in der Familie wurde gesprochen, eine Mischung aus Jiddisch, Schlesischem, Deutsch und Polnisch. Ich habe 100 Mal habe ich schon gesagt, damit konntest du familienintern dich super verständigen, aber kein Brot kaufen. So. Und dann ging es von Polen, da konnte ich, wie gesagt, ein bisschen Polnisch und nach Israel. Dort spricht man Hebräisch. Ich war 6 Jahre alt, ich musste in eine Schule. Und damals wurde dann noch nicht so furchtbar viel integriert und eine Sonderklasse gebildet für mich, sondern nach 3 Wochen hatten die genug gehört und gesehen oder nicht gehört. Und dann meine Eltern dann den freundlichen Hinweis geben, dass das keinen Sinn macht. Das ist eine Quälerei für das Kind. Der kann kein Hebräisch und wir machen den Unterricht so auf Hebräisch. Daraufhin beschlossen meine Eltern, er musste ja Schulpflicht in ein Internat. Und sie haben mich in ein Internat belgischer Mönche in Jaffa, vor Ort von Tel Aviv. Und jedes Mal, wenn ich nach Tel Aviv komme, fahre ich dahin und gucke auf dieses Gebäude und sehe ein schwarzes Loch. Ich drehe mich um und sehe diesen Platz. Da weiß ich, hat mich mein Vater Freitagabend dann immer abgeholt. Aber auf dieses Gebäude weiß ich nur nichts. Belgische Mönche sprechen was?
Flämisch und Französisch.
Oder Französisch.
Ja.
Beides hatte ich, so viel ich weiß, nicht im Spektrum. So. Und dann kam ich nach Kaiserslautern mit 8 und konnte kein vernünftiges Deutsch. Und musste in die 1. Klasse als 8-Jähriger. Nicht gut.
Nicht gut.
Trauma.
Ja.
Und habe dann so Gas gegeben. Und da habe ich meine Mutter zum Fußball geschickt in Kaiserslautern. Und das
verbindet.
War, ja, nee, da konnte ich mit den Füßen sprechen, konnte ganz gut kicken und kriegte Selbstbewusstsein und Ding. Also deswegen, ja, ich habe daraus eine Sprachbegabung entwickelt und die ist okay.
Und dann ganz schön viele Sprachen gelernt.
Ja, zumindest reicht es, um sich wichtig zu machen, um zu beeindrucken. Das, als ich meine Frau kennenlernte, gehen wir zum Italiener und es kommt ein etwas dunkelhäutiger, da dachte ich, gut, Süditaliener, und sie kannte den Laden. Und der kommt und ich bestelle auf abfließend Italienisch. Aber wirklich, ich spreche Italienisch wirklich gut. Und mach ein solches Pfauenrad. Und der guckt mich so an und reagiert gar nicht so euphorisch auf mein Italienisch. Und meine Frau sagt, super, du bist, ich liebe dich, toll. Nur der ist Marokkaner, der ist kein Italienisch. Wir kriegen nichts zu fressen. Aber du bist
toll, Schatz. Das hast du toll gemacht.
Toll.
So, zum Wohl. Wann ist ein Mann gut gekleidet?
Wenn er der Umgebung und dem Anlass halbwegs vernünftig gerecht wird. Und wenn da noch ein bisschen was drauf sitzt, dann ist er gut gekleidet.
Was ist das Geheimnis einer guten Ehe?
Augenhöhe.
Hätten Sie eine Tochter gehabt?
Ich habe nach dem dritten Sohn aufgehört, weil da habe ich aufgegeben.
Ihr Laster?
Eitelkeit, aber ich empfinde es gar nicht so als Laster, sondern als Antrieb.
Auf welche Frage
hat Ihnen jetzt nicht...
Doch, hat mir sehr gut gefallen. Doch, mir gefallen alle Antworten, die Sie hier geben, sehr gut. Ich habe Sie ja eingeladen deswegen, weil ich ja...
So pflegt man Eitelkeit.
Also so, das weiß ich ja. Ich habe ihn ja jahrelang gelauscht.
Ein Stück dahin, ja.
Auf welche Frage an einen Fußballer sind Sie bis heute noch stolz?
Ich habe mal wirklich einen Trainer, und danach gab es Zirkus, da müssen wir nicht vertiefen, gesagt, ich bin bereit, Ihnen zum Weiterkommen zu gratulieren, wenn Sie den Zuschauern Ihr Mitgefühl fürs Zustandekommen ausdrücken. Das hat mich in Dortmund fast mein Leben gekostet, weil die mich gehasst haben dafür. Und Ottmar Hitzfeld, mit dem ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis dann hatte, ja, gleich alt, der hat mich angeguckt und hat dann geantwortet. Ich sag mal, hast du sie noch alle oder was laberst du denn da? Also die war gar nicht so schlimm, die Frage. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal vernünftiges Zeug gefragt. Aber der große Interviewer war ich nie, sondern ich habe gelabert und dann haben andere interviewt.
Haben Sie gefoult?
Ich musste nie groß Ellbogen benutzen. Ich glaube nicht, ich hoffe, dass ich das noch klar genug sehe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen irgendwo faul zu meinem Nutzen gespielt habe, beruflich, um etwas zu erreichen.
So. Das Talent.
Ne, Talent reicht nicht. Und ich hab das als Beruf empfunden.
Also jetzt mal wirklich ernsthaft, wie komplex ist das Spiel, wenn Sie als Kommentator dort stehen, sich dieses Feld angucken, blitzschnell Dinge erkennen müssen, die wir ja alle natürlich zu Hause schon erkannt haben, aber nicht gesagt haben. Also ne, das ist, stimmt ja letztendlich nicht. Ich kann ja nicht Fußball kommentieren.
Es geht darum, einen Mehrwert zu schaffen. Sonst braucht es mich, den Kommentator nicht. Also ich merke das selber. Ja, hören Sie Ihre Kollegen heute so, nee, wenn ich gucke ein Fußballspiel an, das erklärt sich mir selber. Und wenn ich eine Frage habe, oh, dann hätte ich gern, dass der mir sagt, und jetzt sage ich dir, der hat letztes Jahr noch bei Benfica Lissabon gespielt, der ist aufgewachsen da oder
genau.
Dinge, die mir weiterhelfen, ja. Das Spiel zu verstehen, den Spaß daran zu haben, ja. Auch. So. Es ist nicht mehr, ist allerdings auch nicht weniger.
Nee, ohne geht's nicht. Mhm. Wo machen Sie gerne Urlaub?
Italien.
Wann ist Pathos gerechtfertigt?
Wenn es gerechtfertigt ist. Pathos, für mich hat Pathos immer sowas, so eine Nummer zu viel. Mhm. Geht es nicht auch mit etwas kleinerer Münze? Aber manchmal kommt der Moment, wo man selber spürt, ach, lass mal laufen. Da musst du jetzt nicht kleinreden. Mach das mal nicht kleiner, als es ist.
Haben Sie einen grünen Daumen?
Nee, ich weiß, wie es gehen müsste und ich weiß, wie es auszusehen hat am Ende. Aber der Weg dahin ist mir nicht gegeben.
In welcher Sprache träumen Sie?
Komischerweise wirklich. Wenn ich in England bin oder in Schottland, wo wir öfter gerne auch hinfahren, da glaube ich, bin ich so sehr schnell, weil ich, wie gesagt, Sprachen adaptiere. Und
in der Sprache dann das jeweilige.
Ja, und will dann auch, jetzt, ich kann mich ja ausdrücken.
Das mag ich.
Das passiert mir nie wieder. Und da, glaube ich, kann ich Englisch träumen.
Welchen Traum würden Sie gerne noch verwirklichen? Haben Sie etwas, wo Sie sagen, dass das irgendwie bei all dem, was ich in meinem Leben gemacht habe, das hätte ich gerne noch mal gemacht?
Wir haben komischerweise vor 2 Wochen haben wir uns mal so eine kleine Liste gemacht, was wir noch gucken wollen, was wir sein muss.
Ach krass, so eine Bucketlist?
Ja, Bucketlist Reisen.
Erzählen Sie mal. Sie waren ja schon überall.
Na, auf St. George's Island in der Antarktis, nein. Da würde ich gerne hin. Ruanda, die Gorillas, würde ich sehr gerne.
Kann ich beides empfehlen?
Wir waren mal, meine Frau hat mir geschenkt vor 3 Jahren, glaube ich, eine Safari in Südafrika. Und ich bin da sehr, ich bin erstens nah am Wasser und zweitens, habe ich ja schon gesagt, diese Tiere, ich habe das als unfassbare Wucht empfunden.
Das ist
unglaublich. Ich stand da wie so eine Weiterentwicklung, schlechte Weiterentwicklung von Kaulquappen. Und da standen.
Ja, das ist die. Das ist die,
das Gefühl,
ja.
Die.
Das ist alles so bedeutungslos. Was bin ich hier im Vergleich zu dem,
wenn der Ranger nicht, ich dachte so, wenn der Ranger nicht dieses große Gewehr vorne im Auto gehabt hätte, wären wir überhaupt nicht hier. Also ohne das. Wir erkämpfen uns da erzwingen uns hier dieses Ding. Und da standen ein paar Zebras und zwei Giraffen so an der Seite. Und du stehst davor und ihr echt geheult. Mich hat das
völlig... Nein, ich weiß genau, was Sie meinen.
Dachte, boah, wie großartig und was für eine Wurst sind wir eigentlich hier. Sundowner gab es
ja.
Ein Krampf. Da stehst du da und trinkst so einen Gin Tonic. Das war so jämmerlich. Und da stehen diese Tiere, gucken so runter. Und ich dachte, ich kann nicht sagen, was die denken.
Was machen die da?
Pass auf, gib denen noch 10 Minuten, dann wird es dunkel, dann wird es ihnen kalt, dann gehen
dann sie wieder zurück in ihr Bungalow.
Und lassen es krachen. Und dann haben wir hier wieder unsere Ruhe.
Werden Sie mittlerweile mehr auf Ihre Rede im Bundestag angesprochen als auf Ihre grandiose Karriere als Sportkommentator? Was ich ohne jegliche Ironie meine, ich muss ja nur lachen.
Selbst Ironie bin ich bin ganz zufrieden damit, von daher.
Ja, können Sie auch.
Hat sich auch hat die Dinge in die richtige Richtung gebracht, die Karriere. In diesem Jahr, ehrlicherweise, sehr, sehr hält sich mindestens die Waage, wenn nicht mehr auf die Rede. Das hat mich immer noch, erstaunt mich immer noch.
Reden Sie darüber?
Wenn man mich anspricht, rede ich darüber.
Was Wie schreibt man so eine Rede?
Indem man irgendwann mal sich aufhört zu wehren, dass sie überhaupt zu halten, weil man sagt, das bin ich nicht, ich werde hier nicht für meinen Vater sprechen. Das können Sie vergessen. Ja, das sollen Sie doch gar nicht. Und als ich endlich überzeugt war, dass das doch Sinn macht, kriegt man erstmal Schiss. Und dann sagt man, ich stelle mich doch nicht im Bundestag hin, halt eine Rede. Jetzt mal, darauf läuft es doch wohl hinaus jetzt. Das wollen die ernsthaft. Und dann irgendwann sagt man, okay, dann muss es halt wohl sein. Und dann setzt man sich, in einer Nacht kann man nicht gut schlafen, weil man immer mehr Schiss kriegt oder sagt, du pass auf, der Januar kommt. Und irgendwann im November bin ich dann nachts aus dem Schlafzimmer geschlichen, mich ans Schreibtisch gesetzt und am Stück.
Am Stück?
Wirklich, nicht jetzt kokett und nix, sondern am Stück. Habe es dann meiner Frau gezeigt, die sagte, an der Stelle willst du nicht die Geschichte erzählen vom Ding noch. Und ich so, ja, du hast recht, aber mehr nicht. Und dann habe ich sie am Morgen in Berlin im Hotel vor der Abfahrt zum Bundestag habe ich meiner Frau 2 Stellen. Habe ich gesagt, setz dich hin, hör zu, ich muss dir 2 Stellen vorlesen. Ja, ich kenne ja die Rede. Sag ich, nein, bitte setz dich mal hin, weil ich wollte üben. Ich wollte 2 Stellen üben, damit ich nicht heule. Also das, weil es ging nicht um meine Emotionen und meine Befindlichkeit, sondern es ging um was anderes in der Rede. Aber ich wusste, dass da 2 Stellen drin sind, ich bin zwar nicht auf dem Wasser, aber sehr nah am Wasser. Und das wusste ich, die will ich vermeiden. Das will ich vermeiden. Und das hat wieder funktioniert. Aber es ist nochmal, die ganzen Meriten nehme ich gerne. Wenn Leute fragen, sind Sie nicht stolz auf diese Rede? Ich habe doch nur weitergegeben, ich habe nur was weitererzählt. Und nichts anderes. Und auch das wieder ohne jede Koketterie. Also da habe ich, weiß ich nicht, in der eigenen Wahrnehmung brillantere Sachen im Leben fabriziert wieder mal. Aber das hier war auch nicht auf Effekt getrimmt. Ich wollte nicht, dass Frau Baerbock weint. Niemand muss weinen. Ich wollte nur etwas erzählen, von dem man mich überzeugt hatte, dass es erzählenswert ist. Und das hat lange gedauert.
Warum?
Nochmal, weil ich nichts auf der Naht habe. Was ich nicht wollte, war... Mein Vater hat den Holocaust überlebt. Haben Sie auch sowas zu bieten? Ich bin ein ganz toller Hecht.
Wie ist es, dort zu stehen, zu sprechen und dann zu wissen, dass, also das glaube ich, und dann sind da aber noch diese eine Gruppierung von Leuten dort, die ja, mit allem ein Problem hat, was Sie sind, was ich bin, was dort gesagt wird, mit allem. Und dann muss man das sagen und man weiß auch nicht so genau, die sind ja unberechenbar, man weiß nicht, was passiert. Also die können ja einem mit Kleinigkeiten...
Machen Sie den Punkt. Am Tag vor der Rede waren wir schon in Berlin und da hat die Bundestagspräsidentin, Frau Baas, hat gesagt, kommen Sie doch zum Mittagessen. Dann haben wir da gesessen, meine Frau, und so kurz vorm Dessert, sage ich, Frau Baas, was ist denn, wenn, und da sagt sie, ruhig, machen Sie sich keine Sorgen. Die wissen, die sind viel zu schlau. Ich hatte nicht mal, Sie haben jetzt, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Ja,
und Sie wusste das auch. Nach 2 Worten, worauf ich hinaus will. Sie machen sich keine Sorgen. Sie werden sehen, die klatschen an der richtigen Stelle. Die ziehen sich anständig an, die stehen auch auf. Es ist Präsenzpflicht bei dieser Holocaust-Gedenkveranstaltung. Und so war es auch. Denn das hat mir Sorgen gemacht, natürlich. Weil ich gesagt habe, pass auf, alles andere mache ich jetzt so, wie ich will, weil das einen Sinn macht. Aber, und da bin ich auch auf alles vorbereitet, aber da weiß ich nicht, was ist denn, wenn, und da wollte ich vorbereitet sein. Also wenn irgendwas kommt, wollte ich nicht rumstammeln, sondern da wollte ich parat sein in Uniform. Und nichts. Ich habe dann aus dem Augenwinkel geguckt, die erste Reihe stand auch auf, die zweiten, dritten waren schon zurückhaltender im Beifall, aber da das im Fernsehen übertragen wird, sagt die Frau Baas,
müssen die sich benehmen.
Machen Sie keine Sorgen. Glauben Sie mir, die sind schlau.
Gute Frau Baas, dass Sie
das... Sehr gut war das und da war ich beruhigt.
Ich dachte, es ist viel komplizierter, ein Fußballspiel zu kommentieren, genau, wo kein Fußballspiel passiert, weil ein Tor umgefallen ist und dass man dann nicht weiß, was das man da senden soll die ganze Zeit, überhaupt eine Stunde irgendwie Anarchie reden muss.
Das ist Anarchie und keiner weiß. Hier wusstest du aber, was ist. Nein, du wusstest es eben nicht, du wusstest nur, boah, und dann kommst du da rein und das, nach der Rede stehst du da noch einen Moment. Erst umarmt dich Frau Baas, die eher nicht neigt zu italienischer Körpersprache oder latinischen, und umarmt dich und dann stehst du noch einen Moment da, bei stehende Ovationen des Bundestags, und dann denkst, warte mal, wo bin ich, was ist das jetzt? Dann man kommt so eine kleine Hand von der Seite und macht so, wollte Ihnen nur danke und gratuliere, der Bundeskanzler. So. Und dann stehst du da und so. Ja, offensichtlich nicht furchtbar viel falsch gemacht.
Ich habe ein Spiel zum Abschluss für Sie. Mhm. Es geht um Mode. Sie sind immer hervorragend gekleidet. Das waren Sie auch als Sportkommentator, saßen Sie dort auch immer. Man hat Sie auch mal irgendwann wurde man ja eingeblendet. Eine Zeit lang ja nicht. Das fing ja irgendwann dachte man, ach, sieh mal einer an, das ist ja der. So, ne? Mhm. So, der sieht immer gut aus, der hat seine Haare immer ordentlich gemacht, die Brille ist immer passend zu all dem. Wer weiß genau, was er macht. So, deswegen ermitteln wir jetzt den bestangezogenen Spieler aller Zeiten. Ich habe zwei Bilder dabei, ich zeige sie hoch und Sie sagen, welcher ist modisch besser gekleidet, und dann tritt er gegen den nächsten an. Also, Lionel oder Mason? Manchester oder göttliche Wesen? Bin gespannt, was Sie sagen.
Schau mal, der ist smokingmäßig. Mir ist das zu durchgestylt.
Ja.
Fehlt mir der Bruch.
Ja, ja.
Das spielt einer Golf.
Ja.
Und macht so dieses Karo. Nee, gefällt mir besser.
Finde ich auch. Ich finde das ganz schlimm.
Ja, ey, das kostet einen Haufen Geld, was er.
Ja, das kostet einen Haufen Mut.
Das ist dran, finde ich. Ja, aber wenn Sie Messi sind, brauche ich.
Kann man das, aber eine Einstellung hätte ihm gut getan. Irgendetwas, keine Ahnung Bruch, was. Irgendein etwas. Bruch. So. Aber vielleicht dachte er, ist der Bruch an sich. Aber ja, ich finde, er gehört mit zu den wirklich am schlecht gekleidetsten Fußballern.
Nicht, dass es wichtig, gekleidet.
Ja, nicht, dass es wichtig wäre. Nicht. Das macht überhaupt nichts. Ich habe Deutsch als Fremdsprache gelernt.
Ich auch.
Sie haben jetzt nur ein bisschen Schlesisch. Aber ja. So, bin mal gespannt. Mr. Gnabry?
Ja, aber Sie haben da Dinge. Gnabry ist in der Regel gut unterwegs.
Gehen wir mal besser auf als er hier? Okay, dann
gehen wir mal auf Gnabry.
So, jetzt kommen wir mehr so in Ihre Liga.
Ja, dann lassen wir es bitte bei Gnabry bleiben.
Finden Sie, lassen Sie uns nicht, ich glaube, Hoeneß ist, glaube ich, nicht angezogen. Nehmen wir Effenberg.
Bei der, in der Arbeitskleidung.
Ja, nehmen wir Effenberg. Effenberg ist ja der Angezogene hier.
Ja, aber das ist mir zu viel wildes Tier.
Aber wenn Sie mal in das Jahrzehnt zurückgehen, in der Zeit.
Also Sie möchten, dass ich...
Nein, möchte ich überhaupt nicht. Nein, das möchte ich nicht. Das müssen Sie entscheiden. Das entscheiden Sie ganz alleine. Ich finde es nur ziemlich fesch.
Er hat dann ein bisschen nachgeladen zuletzt.
Ja, hat er.
Also wir nehmen Effenberg.
Wir nehmen Effe.
Lass mich doch nicht dreimal bitten.
Das wird jetzt schwierig.
Das wird jetzt...
Mr. Rushford, ja, oder ein Effenberg. Ich finde beides zu Ihrer Zeit.
Ja, das ist ein bisschen sehr das...
Schon was erklären. Ja?
Ja, hier das.
Ah, da
das
haben Sie zwischen, haben Sie nochmal nachgedacht tatsächlich. Effenberg wollten Sie erst noch eigentlich haben.
Ja, ich wollte, das hier ist mir zu, da wurde das Bübchen in einen Anzug gesteckt. Das ist mir zu wenig. Das ist fesch, aber das ist sehr fesch.
Lassen Sie mal das.
Und Uwe.
Mhm. Gut erkannt.
Ja, schon aus Liebe.
Aus Liebe.
Weil man so gemocht hat.
Das war ein toller Mensch.
Unfassbar.
Wirklich. Unfassbar. Egal wo er Uwe. War, er war immer.
Es endet dann bei Uwe?
Ja.
Bei Uwe.
Finde ich auch.
Mein so möchte ich es haben.
Sie sind uns Uwe.
Ja.
Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben.
Ja.
wirklich. Irgendwann fest.